von der Welt lernen. Wir haben zwei Beispiele bekommen von der Steffi Mühlbauer. Die kennt ihr, die hat in den letzten Jahren medizinische Einsätze gemacht. Und ein Beispiel aus Haiti und ein Beispiel aus dem Niger gebracht. Also sie hat uns ein paar Fotos zur Verfügung gestellt, wo wir lernen können, wie Freude funktioniert, Freude im tiefen Leid und auch Gastfreundschaft in der größten Armut. Das erste Beispiel ist von Haiti, von dem schweren Erdbeben 2010, wo so schrecklich viele Menschen umgekommen sind. 1,3 Millionen Obdachlose gab es, 200.000 Tote und Menschen mit schrecklichen Verletzungen und schrecklichem Leid. Und Steffi schreibt da aus Erinnerung, und doch gab es oft heitere Situationen mit unseren Patienten. Oft durfte ich in lächelnde Gesichter, in fröhliche Augen blicken. Der Raum für Situationskomik und Warmherzigkeit war nicht zerstört. Das sagt mir auch, dass diese Menschen wahrscheinlich schon vor dem Erdbeben keine Kinder der Traurigkeit waren. Das wünsche ich mir in meinem Leben, in unserer Gesellschaft. Optimismus, das positive Sehen, Zuversicht und Frohsinn, die nicht so leicht kaputt zu kriegen sind und die uns auch in schweren Zeiten eine Heiterkeit erhalten. Und sehr schöne Worte. Das zweite Beispiel ist aus Afrika, aus dem Niger. Es zeigt hier einen Mann rechts und seine Familie links, die in einer einfachen Hütte wohnen. Er ist Nachtwächter in einem Krankenhaus, hat insofern einen relativ sicheren Job. Sie haben halt einen Schlafraum und einen Unterstand für die Sonne, müssen sich ja alles teilen. Und wir sehen rechts hier die Szene am Schlachtefest der Muslime. Da hat er eine Ziege geschlachtet und dann werden Nachbarn eingeladen, werden Freunde eingeladen und jeder erhält ein bisschen was vom Essen. Und es wird dann noch von dem Fleisch geteilt für die noch Ärmeren. Ja? Und Steffi war auch dort zu Gast. Unserem Nachtwächter geht es gut, schreibt sie. Er hat eine feste Bleibe und eine gesicherte Arbeitsstelle. Seine Familie ist gesund. Wenn man die permanenten Rotznasen und den immer wiederkehrenden Kurzrasur-Haarschnitt wegen der Läuse nicht mitrechnet. Jedes Familienmitglied hat zwei Garnituren an Kleidung, wovon eine für gut ist und die andere dementsprechend oft getragen wird und ebenso aussieht. Und genau in diese Szenerie werden wir anlässlich des Schlachtfests eingeladen, mit Tee, mit Kaffee und Heiterkeit verwöhnt und permanent aufgefordert, kulinarisch zuzugreifen. Wie geht das? Fragt sie. Selbst kaum etwas haben und doch selbstverständlich und aktiv teilen? Auch davon möchte ich mir ein paar Scheiben abschneiden. Man sollte ja meinen, je mehr man hat, umso besser kann man etwas abgeben. Ich glaube, mir geht es nicht so, aber ich möchte es lernen.
Ja, von der Welt lernen. Wir wollen das Thema weiter in der Predigt aufgreifen. Die Bilder von Steffi Mühlbauer haben uns ja schon ein bisschen eingestimmt. Welt, vielleicht nochmal zur Definition, da meinen wir in dem Fall die Menschen, die Länder, vielleicht die Kulturen, die stellvertretend sind für unsere Welt. Wir haben ja auch schon so ein bisschen mitbekommen, weltweit gesehen leben wir hier eigentlich ein bisschen so auf einem anderen Stern in unserem Land. Vieles führt von dem, was wir selbstverständlich hinnehmen, ist nicht repräsentativ für die Welt. Und deswegen wollen wir eben diesen Blick hier auch immer wieder tun. Wir tun das ja in verschiedenen Formaten, mit den Weltblicken, mit den Weltgesprächen, mit speziellen Gottesdiensten, um uns daran zu erinnern. Und heute wollen wir das eben speziell unter diesem Fokus tun. Das können wir von der Welt lernen. Als ich mir am Anfang Gedanken gemacht habe über die Predigt, habe mir auch so gedacht, war ich überhaupt so lernbereit, als ich mit meiner Frau vor 15 Jahren ist das mittlerweile her, in die weite Welt gegangen bin. Wir waren dann 7 Jahre im Sudan, haben dort gearbeitet in verschiedenen Kriegsgebieten. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich mich so zurückerinnere, auch an meine erste Zeit dort, an die Vorbereitung, dann war es schon eher so, dass ich mir gedacht habe, natürlich in aller frommer Demut, dass ich eigentlich der Welt was zu geben habe. Ich war damals frisch gebackener Facharzt und habe mir gedacht, Mensch, jetzt kannst du da hingehen, den Leuten helfen, dein Wissen mitteilen. Und das war ja auch alles legitim und richtig. Aber sagen wir mal so, die Einstellung des Lehrenden hat doch eindeutig überwogen gegenüber der Einstellung des Lernenden. Und das hat sich dann so langsam nivelliert und ist vielleicht sogar in die andere Richtung gegangen, je länger wir dann dort gelebt haben, mit den Menschen ihnen begegnet sind, je mehr wir auch verstanden haben, andere Kulturen, andere Gebräuche, andere Sitten. Ich habe mir auch so überlegt, Mensch, war das vielleicht auch so eine Haltung des Neokolonialismus, da noch so alte Gewohnheiten, die vielleicht in unserer Kultur hier auch eingegliedert sind und die man gar nicht so reflektiert oder mitbekommt, ein gewisses Überheblichkeitsgefühl. Ich kann das nicht mal in Abrede stellen. Vielleicht hat das auch mitgeschwungen. Aber uns ist wichtig, heute auch so den Tenor zu setzen. Wir haben natürlich als Gemeinde zu geben, aber wir haben genauso auch zu nehmen und zu lernen. Oft auf einer anderen, manchmal vielleicht auch auf einer tieferen Ebene. Ich habe für die Predigt, die Predigt folgt dem altbewährten Format der 4x4 Predigt. Ich weiß nicht, ob die schon mal jemand gehört hat. 4 kurze Geschichten, 4 Bibelverse dazu, 4 kurze theologische Gedanken und dann 4-mal eine kurze Anwendung für uns. Das probieren wir in den nächsten 20 Minuten wegen dem Abendmahl. Mal gucken, ob es klappt. Ich habe es vorher nicht geübt. Wir sind gestern umgezogen. Ich hatte keine Zeit für irgendwelche Trockenübungen für die Predigt. Okay, ich habe 4 Punkte, 4 Aspekte mitgebracht. Der eine wurde auch schon von der Steff Mühlbauer angesprochen. Den werde ich dann noch ein bisschen vertiefen. Dankbarkeit, das erste Stichwort, mir gedacht habe, wo wir hier von der Welt lernen können. Und dazu möchte ich euch eine Frau vorstellen, Sadia, das war unsere Haushälterin in Darfur. Wir haben da als Team während der Krise im Sudan gearbeitet, als da diesen großen Umbruch, diesen Genozid da in Darfur gab, wo viele, viele Menschen umgebracht wurden, vertrieben wurden. Und sie war so der ruhende Pol der Dankbarkeit in unserem erweiterten Team. Eine Frau, die sich durch nichts hat den Mut nehmen lassen, die wirklich die kleinen Dinge des Lebens dankbar aufgenommen hat, die einen eigentlich immer angestrahlt hat, also auch Dankbarkeit vermischt mit Fröhlichkeit, die mich wirklich gelehrt hat, mich auf die basalen, einfachen Dinge zu konzentrieren, wenn man noch genug zu essen hat, wenn man ein Dach über dem Kopf hat, dass man dafür dankbar sein kann. Dinge, die wir sehr schnell hier in unserer Kultur als selbstverständlich hinnehmen oder vielleicht sogar vergessen. So Sadia hat sich für mich wirklich so eingebrannt als ein Beispiel für Dankbarkeit und für Dankbarkeit, die wirklich auch über sich hinausblickt, die teilen kann. Ich kann mich noch mal erinnern, wir sind da einmal, nachdem die Krise dort ausgebrochen war, hingeflogen. Da waren innerhalb von einer Woche, waren ihre 5 Brüder umgebracht worden in diesem Krieg dort. Und sie hat dann von denen die ganzen Familien alles zu sich aufgenommen und hat auf einmal für 16 Kinder gesorgt. Also zusätzlich dann zu ihren eigenen Kindern hat die noch mitversorgt. Und trotz alledem hat sich so diese Dankbarkeit einfach durch ihr Leben geworden. Sadia war oder ist wahrscheinlich auch noch Muslime, ich weiß es nicht. Sie hat uns dann irgendwann mal auch um eine Bibel gebeten, hat da angefangen heimlich drin zu lesen, anders war das nicht möglich. Aber sie ist für mich so eine Verkörperung, auch so ein bisschen von dem Vers aus Psalm 107, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Ein wohlbekanntes Wort. Wir sollen Gott danken. Und dieser Psalm erinnert uns daran, dankbar zu sein, weil Gott freundlich auf uns hinabblickt, weil er uns viele gute Dinge schenkt in unserem Leben, gerade denke ich uns allen, die wir hier sitzen. Und ich habe mir so überlegt, wie kann man, so ein Vers ist jetzt schnell dahin gesagt, aber wie kann man das umsetzen in seinem Alltag? Und ich denke, Dankbarkeit ist auch eine geistliche Disziplin. Also man kann die Disziplin der Dankbarkeit wirklich üben. Man kann sich selber daran erinnern, in seinem eigenen Gebetsleben, in seiner stillen Zeit oder was auch immer man für ein Format hat. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, Gott zu begegnen. Und ich selber möchte mich da auch immer wieder dazu auch zwingen, manchmal in Anführungsstrichen. Es gibt viele Dinge, die das Leben überschatten, für die man erstmal vielleicht undankbar sein kann, über die man sich ärgert. Aber deswegen sind wir auch gut beraten, unsere Begegnung mit Gott eben mit Lobpreis und mit Dank zu beginnen, bevor wir dann mit den Fürbitten zu Ihnen kommen. Dieses Format zieht sich auch heute durch den Gottesdienst. Wir werden dann auch noch Fürbitte haben. Und ich denke, man kann den Tag wirklich ganz bewusst beginnen, Gott für die Dinge zu danken, die vielleicht völlig selbstverständlich geworden sind. Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt zum Beispiel Gott dafür gedankt habt, dass wir hier in einem Land leben, in dem wir zum Beispiel nicht staatlicher Willkür ausgesetzt sind. Ein Großteil der Weltbevölkerung kann jederzeit aus ihrer Wohnung gezogen werden, irgendwo ins Gefängnis geworfen werden, ohne dass man da einen Haftbefehl oder irgendwas braucht, gefoltert werden, einfach spurlos verschwinden. Viele Leute leben in dieser laufenden Ungewissheit, gerade die, die sich häufig für Gerechtigkeit und für eine bessere Welt einsetzen in verschiedenen Kulturen. Sind wir noch dankbar dafür? Dankbar, dass wir genug zu essen haben? Dankbar, dass wir uns hier frei versammeln können? Ich wollte das einfach mal so als kurzen Austausch auch anregen. Jeder darf, niemand muss, dass wir einfach mal eine Minute Zeit nehmen und mit unserem Nachbarn drüber austauschen. Was waren denn die letzten Dinge oder worüber sind wir aktuell gerade dankbar? Nennt euch doch einfach mal 2, 3 Dinge gegenseitig, bevor ich zum nächsten Punkt übergehe. Okay, ich merke, ihr habt viel Grund zu danken, zumindest was den Geräuschpegel angeht. Ich hoffe, das waren alles Dinge, für die ihr dankbar seid. Wenn, dann ist das ein gutes und gesundes Zeichen. Sehr schön, dass wir uns einfach daran nehmen. Das bitte auch mit in eure Woche, wirklich als geistige Disziplin, auch wenn euch vielleicht das Wasser bis zum Hals steht, ihr euch über Dinge ärgert, auch Sorgen habt, dass ihr einfach auch immer wieder im Blick bekommt, worüber wir hier wirklich dankbar sein können. Auch erstmal alle kollektiv, egal wie es uns vielleicht individuell nochmal gehen mag. Vergebung. Ein zweiter Punkt, den ich mitgebracht habe. Dazu auch kurz eine Geschichte. Im Südsudan gibt es viele verschiedene Stämme und es gibt, die sich gegenseitig leider auch immer wieder bekriegen und bekämpfen. Es gibt einen Stamm, den Stamm der Murle. Die können aus bestimmten Gründen nicht genug Kinder bekommen. Wer da die Details wissen will und warum, wir haben das da auch rausgefunden, das ist mehr so ein medizinisch interessantes Problem, der kann mich in der Kaffeepause ansprechen. Da möchte ich euch mit Details verschonen, aber für Mediziner sehr interessant. Und die Murle, ja gut, was macht man, wenn man nicht genug Kinder bekommen kann? Hier würde man vielleicht welche adoptieren oder sich anders behelfen. Im Sudan regelt man das etwas mehr mit der Hauruck-Art und Weise. Man überfällt andere Stämme. Und zwar, wenn die Frauen ihre Feldarbeit machen, setzen die ihre Kinder am Rand ab, machen dann ihre Feldarbeit. Die Murle, die schleichen sich dann an und schießen die Frauen an und klauen die Kinder. Als ich im Südsudan gelandet bin, da angefangen habe als Arzt zu arbeiten, meine ersten beiden Patienten waren 2 Frauen, die jeweils durch den Oberschenkel und durch den Ellbogen geschossen worden waren und ihre Kinder geklaut waren. Das war meine erste Begegnung medizinischer und kultureller Art mit dem Südsudan. Und das Interessante war dann, 2 Jahre später waren wir auf einer Konferenz, die hatte die südsudanesische Kirche veranstaltet, eine Friedenskonferenz, so Grassroot-Aktion nennt man das, also von der Wurzel auf, dass man die Stämme versucht hat, zur Versöhnung anzuhalten. Da waren eben auch Murle und Dinka zusammen. Und da ist ein alter Dinka-Mann aufgestanden. Und ich muss mich ein bisschen für das Bild entschuldigen, dass es ein Muslime. Ich habe kein anderes Bild gefunden, was passt. Also das ist so ein bisschen gefaked, tut mir leid. Da konnte ich nicht fotografieren in der Konferenz. Aber der ist ähnlich wie dieser Mann aufgestanden, hat eine sehr bewegende Rede gehalten, wo er gesagt hat, ich bin bereit, euch Murle zu verzeihen für all die Kinder, die ihr uns geklaut habt. Bitte gebt uns nur unsere Kinder zurück. Mehr wollen wir gar nicht. Wir wollen keine Entschädigung haben. Wir wollen unsere Kinder, auch wenn wir die schon jahrelang nicht mehr gesehen haben, wir wollen die einfach wieder zurückhaben. Das hat mich damals tief beeindruckt und auch bewegt, wie jemand, ich weiß nicht, ob dieser Mann Christ war, aber wie jemand einfach auch so öffentlich den Murle vergeben kann. Ich meine, wir wissen, Vergebung ist wirklich das Grundprinzip auch zur Versöhnung nicht nur einzelner Menschen, sondern ganzer Volksstämme oder ganzer Völker, ganzer Länder. Und hierzu der Vers aus Matthäus 6, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euer Vater im Himmel euch auch vergeben. Das ist mal wieder so als Erinnerung für uns, dieses geistliche Prinzip. Gott vergibt uns gerne, dafür ist er auf diese Welt gekommen, hat seinen Sohn gesandt, ist für uns am Kreuz gestorben, aber die Aufforderung an uns, die ist auch manchmal gar nicht so einfach. Wir sind dazu aufgefordert, anderen zu vergeben. Warum nehme ich den Punkt im Zusammenhang mit von der Welt lernen? Ich denke, wir können da lernen von der Welt, weil Menschen in anderen Ländern oder in anderen Situationen auf dieses Vergebungsprinzip oft viel existenzieller angewiesen sind, weil ihnen Dinge begegnet sind in ihrem Leben, wo man ohne die Kraft der Vergebung überhaupt nicht richtig weiterleben könnte. Wenn man an dieses Beispiel denkt, wenn man an die Menschen zum Beispiel in Ruanda denkt, nach dem Völkermord, wo dann dort auch wirklich große Bewegungen waren, auch von der Kirche mit initiiert, von verschiedenen Leuten, die auch von außen reingekommen sind, in der Versöhnungsarbeit gemacht haben, wo Menschen die Kraft der Vergebung erfahren haben, auch wenn sie sich gegenseitig umgebracht haben, wirklich großen Schmerz zugefügt haben. Und das haben einfach viele Leute erfahren, denen wir dort begegnet sind. Und es ist auch eine große Chance in vielen Ländern gewesen, für das Evangelium Fuß zu fassen. Denn da wird die Lehre des Evangeliums, ich glaube, greifbarer, emotional greifbarer kann es nicht werden, wenn dann wirklich jemand erfährt, Mensch, ich habe jemanden vergeben und ich merke, ich werde dadurch wirklich innerlich frei von meinem Hass und von meinem Groll. Und viele Menschen in der Welt sind dazu gezwungen, durch die widrigen äußeren Umstände, die sie erleben, dieses Prinzip in ihrem Leben immer wieder anzuwenden. Die Christen sind, können das natürlich, aber die anderen sehen das auch, erfahren das auch vielleicht selber, wenn sie die Übeltäter waren, und wenden sich auch durch diese Kraft der Vergebung häufig dem Evangelium zu. Ich habe mir überlegt, was bedeutet das für unseren Alltag? Ich meine, wir erfahren hier keinen Völkermord, wir erfahren hier nicht so existenzielle Dinge, oder das ist eher die große Ausnahme. Aber ich glaube, die Gefahr für uns ist, dass wir so den kleinen Groll im Alltag einfach anhäufen. Das sind so Dinge, die kann man psychologisch noch zur Seite schieben. Man ist vielleicht sauer auf jemanden, jetzt hat einen jemand verletzt, aber der Alltag geht doch noch irgendwie weiter und dieser Ballast sammelt sich einfach langsam immer mehr an. Aber auch hier ist genauso Vergebung notwendig. Und deswegen wollte ich jetzt einfach mal eine halbe Minute Zeit geben für jeden. Das machen wir nicht als Gruppenübung, sondern für uns. Dass ihr einfach mal kurz überlegt, Mensch, habe ich in den letzten Wochen oder Monaten irgendwo Neid oder Groll oder irgendwas angesammelt? Muss ich jemanden vergeben? Dann lasst uns das bitte jetzt tun, bevor wir zum nächsten Punkt kommen. Freude, mein dritter Punkt. Das hat Steffi schon kurz auch in ihrem Beispiel gezeigt. Das ist sicherlich eine der herausragenden Dinge, die einen immer wieder anrührt, gerade wenn man zum Beispiel in afrikanischen Kulturen begegnet, wie freudig Menschen sein können mit einfachsten äußeren Lebensumständen, oft mitten in Anfechtung, mitten im Leid. Das war auch etwas, was mich immer wieder nachhaltig beeindruckt hat. Hierzu einfach auch ein, zwei Gedanken hier. Das ist ein Bild aus den Nuba-Bergen im Sudan. Da tanzen die Menschen. Diese Frau, die tanzt ganz ekstatisch, streckt da ihren Stock in die Höhe. Das habe ich gemacht. Dort haben die Menschen Waffenstillstand letztendlich gefeiert. Da gab es also noch nicht mal einen offiziellen Friedensvertrag. Die haben sich nur so gefreut, dass überhaupt mal für einige Wochen und Monate da die Waffen geruht haben. Die Nuba-Berge sind eine Gegend im Sudan, die sich genau in der Mitte des Landes befindet und die relativ lange von den Wirren des Krieges zwischen Nord- und Südsudan eigentlich rausgehalten wurde, weil das eine ganz eigenständige Kultur versteckt zwischen so Hügelketten, das ähnelt mehr so dem Allgäu, das sind also keine richtigen Berge aus unserer Sicht, aber dort haben die Leute erstmal ihr Leben doch relativ ungestört von dem Krieg fristen können, aber irgendwann sind sie dann leider auch in den Konflikt mit reingezogen worden und haben dort extrem darunter gelitten. Die Leute, die mussten alle auf diese Berge fliehen vor den Truppen des Nordens, konnten dort nicht richtig ihre Felder bestellen. Die ganzen Intellektuellen sind systematisch dort umgebracht worden, um einfach diesem Volksstamm kein Sprachrohr mehr zu geben. Also die Leute haben eigentlich viel Grund gehabt, sich nicht mehr zu freuen. Und trotzdem hier diese unbändige Freude, die haben da unter einem blauen Himmel in einem großen Kreis getanzt, hunderte von Menschen, und haben diesen Waffenstillstand gefeiert. Gleichzeitig aber auch Freude, weil das Evangelium dort in dieser Gegend in den letzten 10, 15 Jahren stark Einzug gehalten hat, viele Gemeinden gegründet wurde und viele Christen auch diese Freude weitergeben dort an ihre Mitmenschen. Im Philipperbrief heißt es, was auch immer geschehen mag, meine lieben Geschwister, in der moderneren Übersetzung, freut euch, weil ihr zu Christus gehört. Und das möchte ich auch so ein bisschen hier als Gedanken mitgeben. Diese Menschen hier, viele von denen sind Christen und die freuen sich, weil das die eine tragende Grundlage oder die tragende Grundlage ihres Lebens ist, die Beziehung zu Christus. Es sind eben nicht die äußeren Dinge, die sie zur Freude anhalten. Davon haben sie nicht so viel, sondern es ist die Beziehung zu Christus, aber auch oft zueinander, der Menschen untereinander. Und da wollte ich einfach auch, dass wir noch mal ein bisschen innehalten und uns überlegen, wie ist das eigentlich mit uns aktuell? Was sind so zurzeit unsere Freudepunkte? Was macht uns gerade Freude in unserem Alltag, in unserem Leben? Ist das wirklich die Beziehung zu Gott? Oder sind das vielleicht andere Dinge, die da im Vordergrund stehen? Wie können wir diese Freude wirklich kultivieren in unserem Leben und wieder in den Mittelpunkt rücken? Die Freude, dass wir zu Christus gehören, eine Freude, die uns eben niemand nehmen kann, die nicht abhängig ist von den Widernissen und der Achterbahn des Lebens, sondern die praktisch als stetiger Punkt bleibt. Wir alle haben diesen Zugang hier, wir kennen Christus, deswegen versammeln wir uns hier. Wie können wir diese Freude vielleicht auch wieder ausgraben in unserem Leben? Dazu einfach auch nochmal 1-2 Minuten gegenseitiger Austausch, bevor wir zum letzten Punkt kommen. Genau, versucht diese Freude mitzunehmen in euren Alltag, eine Freude, die euch niemand nehmen kann. Mein letzter Punkt, Beharrlichkeit, altes deutsches Wort, aber irgendwie mag ich es. Das klingt so richtig nach sich durchbeißen, das Doppel-R in Beharrlichkeit, man könnte auch Ausdauer dazu sagen, am Ball bleiben. Dazu eine für mich sehr beeindruckende Geschichte. Das ist ein Mann, dem ich begegnet bin, das ist in Darfur, auch im Westen von Sudan, da sind wir, als wir das erste Mal ich dahin gefahren bin, bin ich da 1200 Kilometer quer durch den Busch, also da gab es ab 300 Kilometer keine Straße mehr, mit so einem Four-Wheel-Drive dahin gefahren, da musste man immer diese Wadis durchqueren, das sind so saisonale Flussläufe, das ist so ein Flussbett und da kommt dann, wenn der Regen kommt, kommt so eine Art Springflut und dann ist es wieder trocken. Und dieser Mann hatte das Pech, dass er da ausgerechnet mit seinem Laster das überkreuzen wollte und da stecken geblieben ist und dann kam der Regen und das hatte so eine Gewalt, dass er sein ganzer Lastwagen ist da ein paar hundert Meter entlang gekullert und dann hier im Sand stecken geblieben. Das sind die Reste hier. Aber er hatte schon einen Teil montiert, abmontiert und an die Seite gelegt und wir sind dann da, weil wir da ein Gesundheitssystem aufgebaut haben, wir sind da immer wieder vorbeigekommen und in den kommenden Wochen und Monaten hat dieser Mann, der muss wahrscheinlich einen sehr dominanten Chef gehabt haben, der ihm da Druck gemacht hat, hat dieser Mann Stück für Stück sein Laster hier demontiert und am Rand von dem Flussbett wieder aufgebaut. Die Führerkabine hat er zuerst hingestellt, da hat er drin gewohnt, da hat er drin gepennt und das hat mich schwer beeindruckt. Also jedes Mal, wenn wir vorbeikommen waren, hat ein Stück von dem Laster hier gefehlt und war am Rand wieder aufgebaut und irgendwann war er weg. Er hat's geschafft. Und er ist für mich das Beispiel seitdem für Beharrlichkeit und Ausdauer. Kann man verstehen, oder? So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Bekannter Vers aus dem Hebräerbrief am Anfang vom 12. Kapitel. Und das ist einfach für mich nochmal so eine Erinnerung. Also viele Menschen in der weiten Welt nehmen wirklich enorme Wege auf sich, um das zu erlangen, was für uns eigentlich selbstverständlich ist. Und von denen können wir einfach lernen, am Ball zu bleiben. Auch hier laufen nicht immer alle Dinge klar, manchmal gibt es Umwege. Ich denke zum Beispiel noch an einen Flakhelfer im Südsudan, der bei uns da ein bisschen im Haushalt ausgeholfen hat, den wir dann nach Nairobi geschmuggelt haben, um eine Bibelschule zu machen. Der ist jetzt Evangelist, das ist einer dieser Murle aus diesem kriegerischen Stamm und der erzählt jetzt seinen Leuten das Evangelium. Der ist einen langen Weg gegangen mit immer wieder Rückschritten, mit viel Ausdauer, auch immer wieder das Geld dann zusammen zu kratzen, was man braucht für die Ausbildung. Ein anderer Dinka-Junge, den hatten Freunde von uns auf die Schule geschickt in Nairobi, dem ist das auch nicht so leicht gefallen. Der war dann 5 Jahre älter als alle anderen Schüler, weil er keine Bildung bekommen hat. Aber der ist seinen Weg gegangen, der wusste, was er wollte, für gerechteres Land sorgen. Der hat mittlerweile einen Abschluss als Jurist in England gemacht und wird in sein Land zurückkehren, um da wirklich auf hoher Ebene als Richter zu helfen beim Aufbau seines Staates. Das sind Leute, die am Ball geblieben sind, die sich durchgebissen haben und das möchte ich einfach, dass wir das so oder wir so als letzten Punkt mitnehmen. Das nehmen wir jetzt mit nach Hause, das machen wir, das hatte ich noch so als Einzelübung gedacht, aber wir sind jetzt schon weit fortgeschritten in der Zeit. Aber dass ihr euch mal überlegt, Mensch, Was ist der Punkt, wo so ich am Ball bleiben möchte, wo es vielleicht zurzeit nicht so klappt, wo ich Sachen lieber hinschmeißen will? Dann nehmt euch, prägt euch das Bild ein, ja, hier von dem Lastwagen. Prägt euch ein, welche Teile von eurer Aufgabe, wo ihr dran seid, hier noch im Sand stecken, aber vielleicht auch welche, so wie die Führerkabine, die euch Schatten spendet, schon an der Seite liegen von dem Flusslauf und wo ihr einfach auch dranbleiben könnt. 4 Punkte. Es gibt viele, viele mehr, wo wir von der Welt lernen können. Die Welt umgibt uns ihr auch. Uns umgeben Menschen anderer Kulturen. Wir umgeben uns gegenseitig. Sucht euch Menschen, die diese Punkte auch verkörpern. Die finden wir natürlich auch hier. Da müssen wir nicht nach Afrika reisen. Wir sind auch die Welt, eine Welt, die immer mehr zusammenschmilzt. Lasst uns da einfach gegenseitig ermutigen, auch zu Freude, zu Vergebung, zu Dankbarkeit und zu Beharrlichkeit. Amen.